Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder, das ist die vierte Ausgabe von QTH Germany Hobby Amateurfunk. Die Nullnummer mal nicht mit eingerechnet. Mein Name ist Norman Ostus, alias DL6YDY. Und das Ganze kommt hier nicht live aus Gütersloh. Ja, ich habe es letztes Mal schon angedeutet, dass die Abstände zwischen den QTH Germany Podcasts mit Sicherheit nicht schrumpfen werden. Und Gott sei Dank hielten sich die Kommentare so nach dem Motto, oh, wo bleibt der nächste Podcast? Erstmal noch in Grenzen. Zumindest was die Anzahl angeht. Trotzdem freue ich mich darüber, denn es zeigt ja, dass die Leute sich damit befassen und dass sie darauf warten. Fürs Feedback möchte ich mich sowieso erstmal bedanken, zum Beispiel bei Rupert, bei Tobias, bei Jürgen und bei Willi Acke aus Antwerpen. Grüße nach Holland. Beziehungsweise Grüße in die Niederlande, um es korrekt auszudrücken. Der Thomas Krücke alias DH1YKT, mit dem ich mich im letzten Podcast unterhalten habe, der hat etwas Vorbildliches getan, denn er hat eine CD produziert. Ja, mit einem einfachen Interface, mit einer einfachen Oberfläche. Aber dort können dann die Leute Bilder und Geschichten rund um ihren Verein abfragen. Das Ganze angereichert mit kleinen Videos und Tonsequenzen und unter anderem mit den ersten drei Folgen von QTH Germany. Also wer sowas auch machen möchte, irgendeine CD für den OV, so quasi als interaktives OV-Blättchen, der sei herzlich eingeladen, diese Podcasts auch mit auf die CD zu brennen. Dafür sind sie schließlich unter anderem auch da. Gut, heute machen wir nicht so ein langes Intro, fangen wir einfach mal an. So, zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast jetzt hier für euch aufnehme, ist Silvester noch nicht so lange her. Und was machen die Firmen immer dann so zum Jahresanfang? Sie bringen ihre neuen Kataloge heraus. Vor 20 Jahren war das nicht anders. Was mir jetzt hier vorliegt, ist ein Ricofunk Amateurfunkgerätekatalog aus dem Jahre 1986. Ein absolutes Original. Und der OM, von dem ich den habe, der hat damals die zeitgenössischen Preise gleich eingetragen in diesen Katalog. Und das ist wirklich interessant. Ja? Ein Jaeso FT1 zum Beispiel, also ein FT1, über den hier unter anderem geschrieben steht, der FT1 ist der Höhepunkt in der Entwicklung aller Jaeso Amateurfunkgeräte. Eine revolutionäre Kombination digitaler Computertechnologie mit ausgereifter Hochfrequenztechnik. Ja, das Ding kostete damals 5.598 D-Mark. Ein FT980 kostete 5.475 D-Mark und der heute noch sehr bekannte FT757GX kostete 2.498 D-Mark. Und hier steht auch bezeichnenderweise, Jaeso FT757GX, das ist der kleinste Amateurfunktransceiver der Welt für SSB, CW, FM und AM. Seine Abmessungen sind wirklich nur 238 x 93 x 238 mm und das einschließlich des Kühlkörpers. Tja, ein FT817 gab es damals noch nicht, ne? Ein FT767, dieses kombinierte Flaggschiff von damals, kostete 5.398 DM. Und Kenwood war hier auch vertreten. TS940 kostete 5.748 und der auch heute noch bekannte TS440S kostete immerhin noch satte 2.948 D-Mark. Und die ICOM-Freunde kommen auch auf ihre Kosten. Ein IC735 kostete 3.935 D-Mark. Tja, sind wir heute besser dran oder schlechter? Wer weiß das schon? Thank you. Kürzlich hörte ich auf unserer OV-Frequenz, das ist eine Frequenz im 2-Meter-Band, wer mal in den Einzugsbereich von Gütersloh kommt, der kann mal auf der 144,725 MHz zuhören. Das ist unsere OV-Frequenz. Im Bereich Dortmund ist sie das übrigens auch. Aber naja gut, wir hören uns auch ab und zu mal gegenseitig, aber bis jetzt hat es Gott sei Dank keine nennenswerten Schwierigkeiten gegeben. Obwohl es manchmal so ein bisschen lästig ist, wenn so bei Überreichweiten andauernd die Rauschsperre aufgeht. Aber na gut, kann man wohl nichts machen. Da waren zwei OMs auf unserer Frequenz, die haben sich unterhalten. Ein etwas älterer und ein jüngerer. Und sie hatten das Thema Skype. Und der Ältere sagte, nö, mit Skype hätte er gar nichts zu tun. Und der Jüngere sagte dann auf einmal, doch, Skype ist eine sehr interessante Geschichte, aber es killt die OV-Frequenz. Da habe ich hochgeguckt und habe überlegt und habe mir gedacht, stimmt, der gute junge Mensch hat recht. Skype ist eine unheimlich praktische Sache. Ich selber möchte da also auch nicht mehr drauf verzichten, denn ich bin so in der Situation, ich habe zum Beispiel eine Tante in Sydney und da kann man sich dann wunderbar über längere Zeit auch mit unterhalten, für lau. Und wenn ich bedenke, dass früher eine Minute Telefonieren nach Australien ungefähr 4,50 Mark gekostet hat, das sind schon ganz andere Dimensionen und die Qualität ist über Skype natürlich auch sehr viel besser. Aber Fakt ist, dass Internetphonie-Technologien dem Amateurfunk sicherlich auf Dauer so ein bisschen an den Kragen gehen. Und solche Geschichten wie Echolink steuern da zwar so ein bisschen gegen und das auch einigermaßen erfolgreich, aber so eine richtige Alternative ist das doch auch noch nicht, oder? Naja, also ich mache entweder Funk oder Internet oder halt beides gleichzeitig. Der große Vorteil bei Skype ist natürlich, dass man nicht auf das Klientel der Funkamateure beschränkt ist, sondern man kann sich sowohl mit Funkamateuren unterhalten, die dort präsent sind, als auch mit den Verwandten, Bekannten, Geschäftspartnern und so weiter. Also das wird auf jeden Fall richtig spannend, mal zu beobachten, wie das weitergeht. Funk versus Skype.
Funkfuchs an alle, hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne.
Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen.
Das ist sie, die Titelsequenz der Anfang der 80er Jahre erschienenen Hörspielreihe Die Funkfüchse. Muss irgendwann so zwischen 1980 und 85 gewesen sein. Und als kleiner Junge habe ich die auch gehabt. Und es war irgendwie doch so ein bisschen faszinierend, sich das mal anzuhören. Hört man sich es heute an, ist es alles ziemlich naiv und wirkt auch so ein bisschen angestaubt. Und es ist eine andere Welt, denn es ist die Welt des CB-Funks. Die Funkfüchse, das sind an TKKG oder den drei Fragezeichen angelehnte Charaktere. Bömmel, Michael, Claudia und Bohne. Genau, vier waren's. Und die haben halt Funkgeräte immer dabei, CB-Funkgeräte, und lösen damit dann ihre Kriminalfälle, die natürlich für das Kinder- und Jugendgemüt abgestimmt und zugeschnitten waren. Interessant ist, dass diese Serie mittlerweile also auch einen gewissen Kultstatus unter Hörspielkassettensammlern genießt. Da gibt es wirklich viele mittlerweile, da gibt es Tauschbörsen. Ich könnte mich ärgern, ich habe also die ganze Serie ja auch gehabt und habe sie irgendwann mal für ein Appel und ein Ei weggegeben. Heutzutage würde man dafür richtig viel Geld bekommen. Auf dem Innencover einer jeden Kassettenhülle standen Q-Gruppen erläutert. Zum Beispiel, ich habe hier so einen kleinen Auszug davon, den kann man im Internet abrufen. QTU, wann ist deine Station besetzt? QUA, hast du Nachricht von? Ne, also QRG und so QRA, das wissen wir sowieso, das steht da drin. 55, 73, 74, 88, 99 und 600 werden erklärt. Und dann kommen die Vokabeln. Ja? Base ist die Feststation, Break die Unterbrechung, Klammeraffe der Liebling, Oberwelle die Freundin, Roger verstanden und Standby, bin auf Sendung. Und dann diese ganzen Zehnergruppen, ne? 10.1 schlechter Empfang, 10.2 guter Empfang, 10.3 Funkverkehr einstellen, 10.20 mein Standort ist und so weiter. Wie gesagt, das ist heute absolut nicht mehr zeitgemäß, aber ich spiele trotzdem mal so einen kleinen Ausschnitt daraus vor, aus einem Funkfuchs-Hörspiel, der auch so ein bisschen signifikant ist. Da geht es um einen Tastendrücker.
Na, der musste doch genau über die Mitglieder des CB-Clubs Bescheid wissen. Ja, wir müssen den Clubchef fragen, ob in den letzten Jahren jemand aus dem Club ausgeschlossen worden ist.
Der sich nun an uns allen rächt? Auf uns Funkfüchse hat er es besonders abgesehen. Vielleicht hat er in der Zeitung von unseren Erfolgen gelesen. Damals war die Sache mit den Briefmarken und die mit den verschwundenen Katzen und noch einiges. Deine Funkeinrichtung ist kolossal.
Moment, da ruft einer.
Wildling von Roter Blitz. Ist Funkfuchs 2 bei dir? Komm.
Roter Blitz von Wildling. Wer ist Funkfuchs 2? Den kenne ich nicht.
Wildling, nimm dich in Acht. Funkfuchs 2 ist ein Verrückter. Ich habe seinen Funksprechverkehr abgehört. Er ist auf dem Weg zu dir, um dich kurz und klein zu schlagen. Er ist gefährlich.
Wildling an Roter Blitz. Ich danke dir. Ich werde sofort die Polizei benachrichtigen. Die kann ihn hopp nehmen, wenn er sich dem Hause nähert. Roger.
Gut, muss jetzt schließen. Melde mich morgen wieder. Ende.
Meine Güte, der geht ja aufs Ganze. Das hätte schief gehen können, wenn ich mich nicht gleich bei dir gemeldet hätte. Vielen Dank, dass du so gut reagiert hast. Herrje, schon 11 Uhr. Ich muss sehen, dass ich heimkomme. Meine Eltern müssen gleich zurück sein. Könntest du morgen früh ein bisschen drauf achten, ob hier ein schweres Motorrad herumknattert? Der mich hierher gelockt hat, der muss schon sehr gut in dieser Straße Bescheid wissen. Cheerio, Wildling. Ich melde mich dann morgen nach der Schule.
Diese Hörspielserie vereinigt natürlich sämtliche Klischees, die sich irgendwie so um den CB-Funk ranken in sich. Aber trotzdem, sie hat eine gewisse pädagogische Wirkung, denn sie kann Kinder und Jugendliche schon recht früh an das Hobby heranführen. Und was man dann hinterher daraus macht, das bleibt natürlich einem jeden selbst überlassen. Es gab 15 Hörspiele von den Funkfüchsen und danach wurde die Serie irgendwann eingestellt. Also, auf dem nächsten Flohmarkt oder bei eBay durchaus mal schauen, ob man noch die ein oder andere Kassette ergattern kann. Die Kleinen werden sich bestimmt freuen. Technisch gibt's auch wieder was Neues zu vermelden. Und zwar einen TNC mit einer USB-Schnittstelle. Das ist doch wohl schon längst überfällig, denke ich mir. Der TNC 7 Multi, so heißt er. Der hat sowohl eine serielle als auch eine USB-Schnittstelle. Und da die seriellen Schnittstellen an den PCs und Laptops immer weiter aussterben, ist das, denke ich mal, die richtige Innovation. Ich erinnere mich noch mit Grausen an die Zeit, wo man versucht hat, unter Windows 3.11 das WinGT ans Laufen zu kriegen, wo der TNC im Host-Mode lief. Ja, und wenn der serielle Port da nicht richtig konfiguriert war und, naja, wenn man dann noch irgendwie eine andere Anwendung nebenbei gestartet hat, dann konnte es schon mal Probleme geben. Das musste also wirklich alles separat konfiguriert werden. Unter Windows 95 war es nicht wesentlich besser. Naja, aber dann mit der Zeit wurde das natürlich Gott sei Dank auch besser. Dann habe ich auch gelesen, es waren 4000 Besucher auf der Interradio. Tja, minus einem, nämlich meine Wenigkeit. Ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass ich beides vorhatte, sowohl Interradio als auch Hannover, den Funkflohmarkt in Hannover. Es hat beides nicht gereicht. Jetzt kann man wieder Sonderzuteilungen für das 6-Meter-Band beantragen. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das tun sollte. Denn also wenn ich den Podcast jetzt hier aufnehme, also zu dem Zeitpunkt, sind wir noch vor der eigentlichen Frist. Tja, aber in letzter Zeit haben die Aktivitäten so stark nachgelassen. Und ich sage mir auch, also eigentlich sollte dann jemand diese Lizenz bekommen, der das Ganze auch richtig nutzt. Aber vielleicht mache ich es doch, denn das 6-Meter-Band hat mich immer schon fasziniert aufgrund seiner besonderen Ausbreitungsbedingungen. Und dementsprechend denke ich mir, da ich beim ersten Mal ja richtig verloren habe und keine Zuteilung bekommen habe, dass es vielleicht beim zweiten Mal klappen könnte. Schauen wir mal. Die Firma Defona gibt jetzt eine vertikale FD4 heraus. Sie hat eine Gesamtlänge von 6,8 Meter und als Schenkel dient noch ein 15-Meter-Draht. Nur der ganze Spaß kostet 350 Euro. Und wenn die so viele Störungen macht wie die klassische FD4, dann mal gute Nacht. Ansonsten ist die FD4 natürlich eine recht gute Antenne, ganz klar. Dann stand in der CQDL, jetzt muss ich gerade mal blättern hier, 12/2005 auf Seite 831, müssen wir gerade mal aufschlagen. 831, da steht's. Podcasting, jetzt auch für Funkamateure. Ich lese das mal vor. Ist ein Beitrag der CQDL-Redaktion. Oh, Frosch im Hals, der keine Miete bezahlt. Naja, gut. So, los geht's. Podcasts liegen im Trend. Der Begriff Podcast setzt sich aus iPod, dem bekannten MP3-Player von Apple, und Broadcasting zusammen. Es handelt sich um kostenlose MP3-Dateien aus dem Internet zu verschiedenen Themenbereichen, die der Internetnutzer abonnieren kann. Podcasts kann jeder erstellen und überall mit einem portablen Gerät abspielen. Seit kurzem sind einige von Andreas Strobel, Delta Golf 2, Mike Alpha, Sierra aufgenommene zum Thema Amateurfunk unter www.funkamateur.org verfügbar. Er beabsichtigt, auf dieser Webseite in unregelmäßigen Abständen von Amateurfunkthemen zu berichten. Außerdem findet man dort den aktuellen Deutschlandrundspruch. Delta Golf 2, Mike Alpha Sierra, freut sich über eine rege Beteiligung anderer Funkamateure, um so die Themenvielfalt zu vergrößern. Ja, den Andreas, den DG2 MAS, den habe ich versucht zu rufen, als ich kürzlich nach Österreich gefahren bin, auf dem Zugspitzrelais. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, er war nicht QRV, aber naja, vielleicht machen wir beiden ja doch mal einen QSO und das wird dann in einem Podcast verewigt, beziehungsweise veröffentlicht. Wer weiß. Was für den Andreas gilt, das gilt auch für mich. Also wer irgendwelche Anregungen hat, der möge sich bitte an mich wenden. Und unser Eins ist natürlich auch ziemlich dankbar für irgendwelche Themen. Denn es ist gar nicht so einfach, den Amateurfunk-Podcast zu füllen mit Inhalten. Denn die Themen liegen wirklich nicht auf der Straße. Und auch unser Eins bedient nicht jedes Themengebiet, was der Amateurfunk zu bieten hat. Ich danke übrigens demjenigen, der einen Hinweis auf diesen Podcast in die CQDL 1 2006 hineingesetzt hat. Das war nämlich nicht ich selbst. Da steht auf Seite 8 in der Rubrik kurz gefasst: Norman Osthus, DL6YDY, veröffentlicht unter http://qthgermany.potspot.de Podcasts zum Thema Amateurfunk. Tja, es ist zwar eigentlich die falsche Webseite, denn die dort angegeben ist, funktioniert zwar, aber die ist eigentlich nur Beiwerk. Also als Hauptseite für diesen Podcast sehe ich schon die qthgermany.blogspot.com an. Und die erreicht dann natürlich auch über http://normcast.de. Aber trotzdem vielen Dank an denjenigen, der sich da bemüht hat. Am anderen Ende bin ich jetzt verbunden mit Heribert, DO7HSG, ein alter Bekannter. Wir hatten ihn schon mal hier in unserer Sendung. Und ihn wollte ich jetzt eigentlich nur mal fragen, was so sein Steckenpferd in der Amateurfunkschiene ist, was so seine Vorlieben sind, wie er zum Amateurfunk gekommen ist und so weiter und so weiter. Heribert, ich grüße dich, DO7HSG, hier ist DL6YDY.
Ja, hallo Norm, freut mich, dass wir uns mal wieder hören. Hatte jetzt auch lange Zeit, wenig Zeit und hab dann nochmal mein Gerät hier mal angekurbelt und siehe da, wir hören uns sofort. Ja, du, bin ja nun auch schon lange, lange Zeit dabei, schon seit, 82, da bin ich dann mit CB-Funk angefangen und bin dann seit 2001 ungefähr mit hier im Amateurfunk. Und habe mir da so einige kleine Gerätschaften zugelegt. Nichts Besonderes, halt eben für den QAP-Betrieb, das heißt, auf Sendung gehen mit wenig Leistung. Und habe da ein Handfunkgerät, wo man ein sehr großes Spektrum hat zum Hören. Die ganzen Amateurbänder unter anderem, Radiobänder und dann noch so einige andere Kleinigkeiten. Und im Moment auch hier mein Lieblingsspielzeug, du wirst es auch kennen, der ESU FT817 im Taschenformat, sage ich mal ganz salopp, ja, kann alles und ist halt eben recht klein. Und ich hatte ja auch schon gesagt, irgendwann werde ich da mal auf den Hermann hinfahren oder in Richtung Hermann fahren, hochgehen, dann Portabelbetrieb machen und da werden garantiert schöne viele Verbindungen stattfinden. Und ja, was ich so auch am liebsten mache, du weißt es, ist eigentlich Telefonie. Das heißt, diese digitalen Betriebsarten, das ist nicht so mein Ding. Und halt eben Telefonie, das übliche Sprechen, wie wir es eigentlich immer kennen, ob übers Telefon oder halt auch so jetzt eben oder im CB-Funkbereich. Das ist so das Liebste, was ich habe. Das heißt, mit den Leuten direkt sprechen. Und Das sind so erstmal einige Sachen. Norm, Mikrofon zurück.
Jo, da hast du jetzt natürlich viel angesprochen. Zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, der Hermann, das ist das Hermannsdenkmal hier bei uns im Teutoburger Wald. Hat der ein oder andere mit Sicherheit schon gesehen. Auch als Arminius wurde er bekannt. Und nicht, dass du das Schwert anmatchst, HI, ne? Aber es ist wirklich ein sehr guter Standort da oben. Direkt gegenüber ist der Bielstein. Und da steht ein großer Sendemast, von dem unter anderem auch das erste deutsche Fernsehen ausgestrahlt wird und die hiesigen 5 WDR-Hörfunkprogramme. Ich glaube auch mit 100 Kilowatt oder sowas. Naja, auf jeden Fall ein ziemlich mächtiger und weitreichender Sender. Ja, den FD-817, den hatte ich ja auch mal eine ganze Zeit lang und es ist wirklich ein sehr, sehr neckisches Gerät und viele sagen zwar, life is too short for QRP, aber das Ding macht wirklich Freude. Ne? Ich habe da von Österreich aus dem Urlaub raus, ein bisschen Betrieb mitgemacht und es war zum Funken genauso gut geeignet, mit Einschränkungen natürlich. Wenn man von Alpen umgeben ist, dann kommt man mit 5 Watt auf der Kurzwelle ohne einer ordentlichen Antenne nicht unbedingt so weit, aber bis ins Bayerische hat es locker hineingereicht und mit der Miracle Whip, das ist diese Aufsteckantenne dafür, habe ich sogar noch eine weiterführende Verbindung gehabt, das war also schon ganz gut. Tja, und wenn man ihn halt nicht zum Funken benutzt hat, dann konnte man Ö3 auf UKW hören und ein bisschen Radio genießen. Das war also auch nicht schlecht. Es ist ein ganz neckisches Gerät. Aber dein Rufzeichen verrät uns, DO, ne? Die sogenannte Kirmeslizenz HI, Spötter nennen sie immer so, will ich natürlich nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Also jeder Einstieg ist eine gute Wahl. Aber dein Rufzeichen verrät, dass du bis jetzt noch nicht in puncto Kurzwelle aktiv geworden bist. Woran liegt's? Hast du kein Interesse dran oder hat es eher zeitliche Gründe gehabt?
Ja, Norm, da triffst du eigentlich den Nagel so auf den Kopf, was das Rufzeichen betrifft. Ja, es ist einfach so, dass im Moment natürlich auch noch oder die Zeit auch fehlt. Man ist da vor längerer Zeit schon mal angefangen und es gibt ja bei uns im Club der Roga, der hat ja nun den Kurs gemacht und bin dann zwischenzeitlich ausgestiegen. Das hatte dann auch so ein bisschen mit der Schicht zu tun. Und ja, man hat es erstmal hinten dran gestellt, sage ich mal so ganz salopp. Und man muss abwarten, was die Zeit bringt. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder gesetzliche Änderungen. Das muss man erst abwarten. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann möchte ich dann natürlich auch mal meine Funkwellen in den Äther, um den ganzen Globus dann auch schicken, sprich halt eben Kurzwelle machen. Denn im URF, VRF oder gar SRF-Bereich ist es natürlich sehr, sehr schwierig oder überhaupt gar nicht möglich, da ganz um die Welt zu kommen. Es sei denn, man macht EME, Erde, Mond, Erde, da sähe das anders aus. Aber in dem Fall ist natürlich die Kurzwelle das Ideale und auch mit wenig Leistung natürlich, denn man muss ja auch hier, je nachdem, was man auch für eine Lizenz hat, oder auch teilweise unabhängig natürlich die 10 Watt EIRP-Grenze einhalten, oder man gibt eine sogenannte Selbsterklärung ab, um da auch, sag ich mal, natürlich die Nachbarn, die lieben Nachbarn zu schützen, denn man will da ja auch keinen gefährden. Und das war schon immer so und wird auch so bleiben. Und von daher gesehen, denke mir mal, Kurzwelle wird auf kurz oder lang auch ein Thema werden und das ist dann auch eine erhebliche Bereicherung des Hobbys und da arbeitet man natürlich auch drauf hinaus.
Ja, nun ist es natürlich auch so, dass die Gesetze schon des Öfteren geändert wurden oder nicht unbedingt die Gesetze, sondern die allgemeinen Zugangsbedingungen zur Kurzwelle. Und tja, es hat sich ja gerade so in den letzten 2, 3, 4 Jahren bewahrheitet, wer wartet, der kann eigentlich nur gewinnen. Ne? Also die CW-Geschichte ist abgeschafft worden und manche Lizenzklassen sind aufgestockt worden beziehungsweise passiv aufgestockt worden, sodass man auf einmal mehr machen konnte und auch durfte. Und tja, in der Ruhe liegt die Kraft, ja, das ist ja so dein Motto, was du auch immer propagierst und wenn man halt wartet, dann kann es eigentlich nur von Vorteil sein, ne? Aber gut, wenn man ewig wartet, dann kommt man nie zu Potte daher. Ja, Kurzwelle ist eine hochinteressante Sache, ne? Also ich möchte es im Grunde genommen auch nicht missen, obwohl die Aktivitäten dort ja in den letzten Jahren ein bisschen arg nachgelassen haben. Das muss man natürlich auch dem Internet zugute halten. Denn sowas wie Skype oder sowas macht natürlich globale Verbindungen sehr, sehr einfach. Ne? Und der Amateurfunk hatte früher einen ziemlich, ja, ich sag jetzt mal, exklusiven Status. Da konnte man zu den kleinen Kindern sagen, du, da kannst jetzt da reinsprechen und am anderen Ende, da sitzt einer in Amerika und der hört dich und der antwortet dir und das hatte alles so eine gewisse Faszination. Heutzutage würden dich die Kleinen mit einem müden Lächeln, würden sie dir nur ein müdes Lächeln schenken, denn das ist ja übers Internet nach wie vor das Einfachste überhaupt. Ne? Aber trotzdem, der richtige Funkenthusiast sieht das natürlich von einer ganz anderen Seite und dementsprechend, ja, denke ich auch mal, dass der Amateurfunk noch sehr, sehr lange eine Daseinsberechtigung haben wird. Das war das Inspektor Morse Theme. Das wurde mir auch zugeschickt. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch mit Heribert.
Ich persönlich bin so der Fan der Telefonie. Ja, und das ist einfach so, da bin ich auch mit groß geworden, sage ich mal so, über den CB-Funk. Und das ist einfach für mich so der Hit. Mit den Leuten sprechen, übers Internet. Das kann ja jeder, sage ich mal, ganz salopp oder übers Netz. Aber dieses, das ist schon eine andere Sache. Da muss man sich ein bisschen anstrengen für die Prüfung und unterm Strich freut man sich dann auch, wenn man dann hier auch senden darf, was ja nun auch nicht jeder darf. Das muss man ja auch mal ganz klipp und klar sagen. Und da muss man also sich auch schon ein bisschen unter anderem mit der Physik auskennen, Gesetzeslage. Man muss wissen, was darf man wo. Und es ist auch vielleicht so eine kleine Herausforderung. Natürlich nicht jedermanns Sache, aber wenn man dabei ist, so lange wie du, wie ich, das sind dann die eingefleischten Funkamateure und die sind dann halt eben auch nicht wegzukriegen. Ne? Auch wenn da natürlich mal gesetzliche Veränderungen eintreten, wenn immer alles gleich bleiben würde, das wäre nun auch nicht interessant. Und von daher gesehen ist die Zukunft des Amateurfunks in meinen Augen natürlich gesichert, ohne Frage.
Ja gut, die Technik ist ja nicht mehr so modern oder so exklusiv, wie sie halt mal war. Ne? Obwohl viele Innovationen, die wir haben, zum Beispiel das Handy, ihren Ursprung im Amateurfunk haben. Ne? Denn da haben also auch damals Funkamateure in der Entwicklung mitgearbeitet. Ne? Das ist ganz klar. Ja, stimmt, wie du schon richtig sagtest, ne? Ich mache das ja auch schon jahrelang und ich gebe das auch ganz offen zu, dass ich also auch jahrelang CB-Funk betrieben habe und ich habe es gerne betrieben. Bin zum Beispiel auch der Meinung, dass die Fuchsjachten eigentlich viel schöner waren noch zu CB-Funkzeiten. Da hat man sich nämlich ins Auto gesetzt und dann hat man richtig mit dem Auto gepeilt. Und das war wunderbar und das war über große Flächen und über große Strecken und es hat richtig Spaß gemacht. Und das hat mir wirklich viel mehr Spaß gemacht, als wie jetzt mit so einem kleinen 80-Meter-Empfänger irgendwie im Wald rumzurennen. Das sollen die machen, die daran Spaß haben. Mein Ding ist das ganz ehrlich gesagt nicht, ne? Aber auch andere Leute, die jetzt halt sagen, ja, ach, CB-Funk, habe ich mal was gemacht, aber will ich nichts mehr mit zu tun haben, völliger Quatsch, ne? Also wer damals CB-Funk gemacht hat und jetzt auf einmal das Ganze verhehlt, habe ich eigentlich auch kein Verständnis für, ne? Denn ich sage einfach, dass ich also auch jahrelang CB-Funk gemacht habe und sozusagen dadurch auch zum Amateurfunk gekommen bin und mich auch auf beiden Territorien zu Hause gefühlt habe. CB-Funk mache ich schon jahrelang nicht mehr, ich habe auch wirklich schon ewig nicht mehr rüber gedreht. Aber naja gut, es war eben halt so eine Art Sprungbrett, ne? Und die DO-Lizenz ist natürlich auch irgendwie so ein Mittelding, ne? Viele Leute, die vom CB-Funk kommen, machen erstmal die DO-Lizenz und können so ein bisschen was machen im Amateurfunkbereich und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Die DO-Lizenz ist zu Recht nicht unumstritten, aber das kann man an anderer Stelle mal erläutern. Aber dass sie ein paar Leute dazu gebracht hat, auch ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen aufzustocken, das ist auf jeden Fall einer der positiven Effekte, die die ganze Aktion gehabt hat, ne? Es ist vorwiegend mittlerweile auch nur Phonie, was ich mache, obwohl man ja halt mal CW hat lernen müssen und das hat man ja auch dann in den Amateurfunk übertragen und ich auch Spaß an den digitalen Betriebsarten habe. Aber ich kenne Leute, die sitzen nächtelang nur mit einem Kopfhörer und einer Morse-Taste vor dem Gerät und machen wirklich nichts anderes als CW. Und ich kenne Leute wie dich, die im Grunde genommen ausschließlich Telefonie machen. Und das ist ja das Schöne, so hat halt jeder quasi seine Schiene, die er im Amateurfunk bedienen kann, ne?
Ja, richtig, genau, ja, nun, bei uns im Clubheim haben wir ja nun auch, denke ich mir mal, alle Möglichkeiten und es wird ja auch Gebrauch von gemacht. Wenn ich jetzt mal an unseren Funkfreund Norbert erinnere, der nun durch einige Selbstbauprojekte doch da auch einiges an Start gebracht hat, ist das doch schon bewundernswert. Und was da auch noch eine ganz interessante Sache sein wird für die Zukunft, auch für mich persönlich, ist natürlich dies ATV, sprich Amateurfunkfernsehen, in dem 10 GHz Bereich, ist natürlich etwas aufwendig und wenn man, sag mal, in so einem kleinen Loch wohnt, so wie wir hier in Gütersloh, nicht so ganz einfach zu realisieren, denn letztendlich kommt das da ja auch so ein bisschen auf Höhe an, aber dennoch, Amateurfunk ist ja nun auch ein Hobby, wo man experimentieren sollte und auch darf natürlich. Und da muss man mal sehen, was man da machen kann. Und wir kennen das ja aus dem Clubheim. ATV ist eigentlich immer eine schöne, angenommene Sache. Denn wir treffen uns ja sonntags immer und laufen ganz interessante Sachen dann ja auch ab. Ne? Wenn man den anderen Funkfreund da irgendwo sieht, 100, 200 Kilometer weiter, das ist ja auch alles so nicht selbstverständlich. Das heißt, es werden da ja Möglichkeiten eröffnet, die nicht jedermann hat, gell?
Ja, und da zeigt es sich auch wieder. Es ist sozusagen auch so ein kleiner interner Wettlauf, ne, zwischen dem Internet und dem Amateurfunk. Im Grunde genommen ist der Amateurfunk dem Internet immer voraus gewesen. Wenn ich jetzt an Packet Radio denke, das wurde schon gemacht, als vom Internet noch gar keine Rede war. Und natürlich wurde dann das Packet Radio auf Dauer angeglichen. Es wurde schneller, es gab dann 76K8 Highspeed-Zugänge und ja, dann gab es dann halt HTTP-Web-Interfaces auch über Packet. Wunderbare Geschichte. Ja, und jetzt diese Amateurfunk-Fernsehgeschichte, ATV, da sprichst du das Richtige an, das reizt mich nämlich auch. Da, okay, ich habe irgendwas im Hals. Das reizt mich nämlich auch und das wäre noch so eine neue Herausforderung. Ne? Und wir werden natürlich auch im Internet irgendwann sowas wie Videocasts haben. Das heißt, haben wir jetzt schon. Es gibt auch schon Videopodcastings. Und es gibt auch schon Plugins für Skype, wo man dann eben halt auch Videobilder übertragen kann, auch Live-Feeds sozusagen übertragen kann. Aber es ist halt immer noch was anderes, wenn man das jetzt quasi über Funk macht. Und da kann man das dann natürlich auch noch viel ausgiebiger machen. Und bisher zumindest noch in einer wesentlich besseren Qualität. Das darf man nicht außen vor lassen. Und wenn man bedenkt, dass ATV, also Amateurfunkfernsehen, schon teilweise mit ganz einfachen Mitteln zu realisieren ist. Als Empfänger dient zum Beispiel oftmals nur ein ganz normaler, herkömmlicher, analoger Satellitenreceiver. Mit dem kann man schon viel machen in der Richtung. Und einem umgebauten LNB, was man normalerweise sonst auch für Astra oder Eutelsat für die Satellitenschüssel benutzen kann. Also wen das interessiert, der sollte sich da auch nochmal so ein bisschen schlau machen. Ein Amateurfunkrelais, was ich jetzt aus dem Stand weiß, also ein Amateurfunkfernsehrelais, ist DB0TB. Da findet man noch was unter db0tb.de. Von da aus geht es weiter auf eine ATV-Relais-Seite. Und das andere heißt DB0PAD, genau, DB0PAD. Ich glaube auch DE, das ist das Amateurfunkfernsehrelais in Paderborn. Das nur mal an der Stelle eingestreut. Also Amateurfunkfernsehen ist für mich also auch noch so eine Sache, die noch lange nicht aus der Welt ist. Gut, Heribert, wir haben jetzt schon einige Minuten hier wieder gefüllt. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt auch mal wieder so langsam zum Schluss. Dir gebührt hiermit das Schlusswort.
Jo, danke schön, Norm. Ja, wie gesagt, wenn ich so mal auf die Uhr schaue, wird es nun auch bald langsam Zeit, auf die sogenannten 2 Meter zu gehen, das heißt ins Bett. Denn morgen beginnt ja nun auch wieder ein harter Arbeitstag und von daher gesehen, ja, bedanke mich natürlich erstmal für das Gespräch. Und ja, wer weiß, beim nächsten Mal, vielleicht hören wir dann auch noch die anderen Funkfreunde hier aus dem Kreis und dass wir dann die Runde vielleicht etwas erweitern können. Würde mich natürlich freuen. Norm, in dem Sinne würde ich sagen, bis dahin, hier am anderen Ende Delta Oscar 7, Hotel Sierra Golf, aus dem schönen Süden des Gütersloh.
Jo, alles klar. Ja, man muss dazu sagen, es ist jetzt 22.05 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, wo wir gerade dieses Gespräch hier aufnehmen. Aber wo ihr natürlich dann oder wann ihr natürlich diesen Podcast hört, das sei dahingestellt. Vielleicht steht ihr auch gerade auf oder sitzt im Auto oder sonst was und denkt noch lange nicht an die sogenannten 2 Meter. Gut, was soll's. Heribert, vielen Dank mal wieder. Und ich weiß jetzt schon, wir hören uns demnächst wieder und wünsche dir alles Gute. Bis die Tage 73. Hier war Delta Lima 6 Yankee, Delta Yankee. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
So, das war's mal wieder. Gute Jahr Germany Folge 4 geht rapide dem Ende entgegen. Bis das die Folge 5 erscheinen wird, wird es sicherlich erstmal wieder ein paar Wochen dauern. Ansonsten lohnt es sich vielleicht ab und zu mal auf die Webseite zu gucken, ob es da wieder was Neues zu vermelden gibt. Für die nächste Sendung plane ich dann diesen Beitrag über das Gymnasium in Lippstadt, das ja in Verbindung mit der ISS einiges vorhat. Die wollen ja einen Funkkontakt damit etablieren, herstellen und unser Verein, unser N47, ist daran auch beteiligt, zumindest was das Material angeht. Und ich werde dahin fahren, ich werde mir das angucken, sofern es zeitlich nicht so ganz unmöglich liegt. Und werde ein paar akustische Impressionen einsammeln. Und je nachdem, wann dieser Termin nun ist, wahrscheinlich ist er irgendwann im März, dann werde ich dann kurze Zeit später auch dann den zugehörigen Podcast produzieren und veröffentlichen. Also wie gesagt, es kann jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis das QDH Germany Ausgabe 5 erscheinen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch, mein Gott, heute wäre ich ein Zungenbrecher, wünsche ich euch bis dahin alles Gute. Und vielleicht schaut ihr auch mal bei den anderen Projekten rein, als da wären, zum Beispiel der Normcast oder auch die Podparade. Alles zu erreichen unter www.normcast.de. In diesem Sinne, viel Spaß auf den Frequenzen, im Internet, bei den OV-Veranstaltungen, bei den Funkaktivitäten generell. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. 73 und ciao, ciao.
Man hört sich oder ich höre dich? Wahrscheinlich er. Bis dahin, DL6Y, DY, DL6YU, mobil. Tschüss.